Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute. Ich habe einen, man könnte fast sagen, Kollegen an Bord, denn er ist auch Podcaster. Wahrscheinlich kennen ihn viele. Und er ist aber auch, und das finde ich besonders spannend, Business-Futurist. Er wird uns gleich noch mehr dazu sagen, was da genau hintersteckt und wie man das wird. Er ist erfolgreicher Keynote-Speaker, ist in eigener Sache unterwegs, investiert aber auch. Also jemand, der in vielen Töpfen gleichzeitig rührt und das überall recht erfolgreich, möchte ich mal meinen. Ich freue mich total, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Sven Goeth.
Moin Gero, freue mich, dass ich da sein darf.
Absolut. Wie wird man Business-Futurist? Erzähl uns doch einmal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst. Was waren da so die wesentlichen Milestones bis zur Gründung der Goeth Unternehmensgruppe?
Ja, am Ende könnte man ja fast sagen, bei mir, der Weg ist das Ziel. Business Futurist ist ja kein geschützter Begriff. Am Ende könnte sich jeder so titulieren und ich hoffe auch, dass sich einige ein Stück weit auch genau so beziffern wollen würden und es auch tun, damit sie sich ein Stück weit mehr mit Zukunft auseinandersetzen. Denn das ist das eigentlich, was ich mache. Ich beschäftige mich eigentlich seit über 20 Jahren aus einer beratenden Perspektive mit Zukunft, immer schon nach vorne gerichtet. Es war am Anfang ein bisschen mehr das Marketingthema, dann wurde es mehr die Unternehmensberatung, dann die Innovationsberatung, dann die Zukunftsberatung, dann wurde es die M&A-Beratung und parallel gab es auch ein Dutzend, ich glaube jetzt 3, 4 auch Gründungen, ich war mal Golfplatzbetreiber zwischenzeitlich und so weiter. Also es waren viele Themen dabei, alle immer unternehmerisch. Mich hat immer gereizt, was passiert eigentlich als nächstes, was braucht es als nächstes. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich heute mache. Ich beschäftige mich eigentlich mit Veränderungsfaktoren auf der einen Seite für Organisationen und deren Märkte und dann aber auch mit den Wachstumspotenzialen, die diese Organisationen in ihren Märkten, aber auch darüber hinaus haben, um Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und das mache ich am Ende auf unterschiedlichen Bereichen, die sich in der Goeth-Unternehmensgruppe am Ende zusammenbringen.
Und wo ist das mal ursprünglich alles daraus hervorgegangen? Hast du studiert? Hast du irgendwo anders gearbeitet? Ich meine ja, ich glaube auch, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Also war ja nicht schon immer nur die Goeth-Unternehmensgruppe, sondern du hast aber erst ein paar andere Schritte noch gemacht, glaube ich, ne?
Ja, total. Also angefangen hat's bei mir, ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, daher war die Leidenschaft für Wirtschaft schon immer da. Ich habe eine lange Zeit sehr erfolgreich Fußball gespielt, deswegen war für mich immer eigentlich Sport und Wirtschaft so der Knackpunkt, daher auch das Studium an der Sporthochschule in Köln. Habe sozusagen noch damals meinen Diplomabschluss gemacht in Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Ökonomie Management und bin dann eigentlich bei Volkswagen, habe ich meine Diplomarbeit noch geschrieben, im Sportsponsoring gelandet. Das war sehr, sehr spannend, weil wir damals dann uns um Werder Bremen, DFB-Pokal und so gekümmert haben, also rein aus diesem Bereich. Aber habe dann auch sehr früh gemerkt, dass das nichts für mich ist, dieses Konzernleben überhaupt, dieses Angestellte. Ich war noch nie angestellt, noch keinen Arbeitsvertrag in meinem Leben unterschrieben, bin dann auch nach meinem Diplomantenstatus dann rausgegangen, habe sozusagen nicht einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das konnte damals nicht so recht jemand nachvollziehen. Für mich war es aber klar, okay, das nicht. Daher war dann auch Marketing eigentlich das erste Element, wo ich mich mit meinem damaligen Geschäftspartner, der von Red Bull kam, ich mich selbstständig gemacht habe mit unserer ersten Organisation und ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist, aber dann haben wir als allererstes den Deutschen Golfverband beraten, wo es um neue Zielgruppen ging. Und wir haben dann mit Architekten so ein Paar-3 Golfplatz-Konzept entworfen, das heute gang und gäbe ist. Damals war es noch nicht so relevant. Sprich, keiner wollte es bauen. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, wenn es keiner baut, bauen wir es selber. Selber Geld eingesammelt, eigenen Golfplatz gebaut, 3 Jahre lang dementsprechend auch Golfplatzbetreiber gewesen. Und so hat sich das eigentlich immer wieder weiterentwickelt. Und dann, wie gesagt, wurde es Unternehmensberatung. Dann wurden wir von einem Zukunftsinstitut angesprochen, für die Beratungsabteilungen aufzubauen. Also wie baut man eigentlich aus Trends und Treibern Geschäftsmodelle für Organisationen? Wie kriegt man da die Brücke gebaut, den Transfer hingestellt? Und das haben wir dann auch 3 Jahre lang mit begleitet. Und so kam halt immer Zukunft mehr in meinen Fokus. So bin ich auch auf die Bühne gekommen. Weil damals waren die Verbindungen sehr, sehr groß zu 5-Sterne-Rednern, einer der größten Redneragenturen damals. Und die haben mich auch das erste Mal, sage ich mal, jetzt vor 8 Jahren oder so, 8, 9 Jahren, auf die Bühne gestellt. Und das Schöne an Bühne ist, Bühne bringt Bühne. Also wenn du da performst, dann bleibst du da auch. Und das habe ich anscheinend ganz gut gemacht. Und so kam halt immer mehr die Bühnenaktivitäten. Und dementsprechend haben sich dann immer wieder andere Themen, ja, an die Gruppe dann oder an unterschiedliche Unternehmensformen mehr oder weniger angegliedert. Und zu guter Letzt, sage ich jetzt mal so zu 2, 3 Jahren, war halt dann wirklich, okay, was ist eigentlich der Fokus? Wo bist du richtig gut? Wo ist Leidenschaft, eine gute Monetarisierung? Aber am Ende auch, wo kommen die Dinge ein Stück weit zusammen? Und so hat sich dann halt am Ende die, sag mal, 3, 4 Themen herauskristallisiert, bei denen ich auch heute tatsächlich dann auch wirklich komplett zu Hause bin und mich auch versuche, nicht mehr zu sehr von neuen Themen reinreisen zu lassen.
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, ne? Also, wie ich dich einschätze. Also eine gewisse Art von Fokussierung stelle ich mir bei dir schwierig vor. Ich sage das auch deshalb, weil ich darf das, glaube ich, sagen, weil es mir selber ähnlich geht. Also es gibt ja so vieles, was spannend ist. Und dann bei den Dingern richtig Gas zu geben und wirklich auch zu wissen, das sind die 3, 4 zentralen Themen, die ich vorantreibe. Und sich dann auch vor allen Dingen daran zu halten, das ist eine Kunst.
Ja, absolut. Und es fällt mir wirklich auch schwer, weil, wie du selber sagst, es gibt wirklich faszinierende Dinge und ich bin doch schon jemand, der sich auch mitreißen lässt und ich natürlich auch sehr schnell aus meiner Erfahrung natürlich auch verstehe, okay, ist da auch wirklich was hinter, also sehe ich da auch selber eine Chance. Und wenn natürlich dann ein Stück weit beides stimmt, dann versucht man schon auch Dinge wieder zu ermöglichen und Zeiten zu schaffen. Zu guter Letzt aber Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist dann doch immer ein ganz guter Spruch von damals noch, der schon schaut, okay, die wichtigen Dinge sollte man natürlich halt auch, ja, im Fokus behalten und dementsprechend auch ein bisschen forcieren. Ist nicht so einfach, aber das Gute ist, man lässt, oder bei mir, ich kann sehr, sehr viel Themen natürlich halt auch um die Themenfelder, die ich wirklich halt auch als Fokus habe, natürlich auch da bewegen und auch da reingucken. Von daher langweilig wird's mir nicht.
Ja, das glaube ich. Jetzt haben wir die Vergangenheit so ein bisschen abgehakt, sind in der Gegenwart gelandet. Nachher kommen wir noch auf die Zukunft. Dann wird es dann auch thematischer, inhaltlicher. Die Goethe-Unternehmensgruppe heute. Also wenn ich kenne dich hauptsächlich als Keynote-Speaker, hast du schon gesagt, als Podcast-Host, Wirtschaftsversprechen Deutschland ist der Podcast. Das kennt man, wenn man auf deiner Website unterwegs ist, steht da noch eine Community. Kannst vielleicht auch gleich was zusagen. Und man hat den Eindruck, alles dreht sich um dich, Sven. Aber die Goethe-Unternehmensgruppe, wie viele Leute arbeiten in deinem Team eigentlich? Oder bist du eine One-Man-Show? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee, wir sind 8 Personen sind wir insgesamt, die sich um alle Bereiche und je nachdem, wo wir in Projekte reingehen, tatsächlich wären wir dann auch mal mehr. Das hängt immer so ein bisschen ab, wen wir dazu holen, also auch von unseren strategischen Partnern. Die Unternehmensgruppe hat am Ende 3 Säulen. Das eine ist tatsächlich ich auf der Bühne mit den Themen, die sich eigentlich rund um, wie bleibe ich wettbewerbsfähig, aber auch natürlich um ein oder andere Schwerpunktthemen. Aktuell natürlich sehr, sehr viel das Thema KI, weil ich natürlich auch sehr, sehr viel in jeglichen R&D-Entwicklungseinheiten irgendwie zugegen bin, von Meta, Amazon, also auch einen sehr, sehr guten Blick da drin habe. Auf der anderen Seite der Podcast. Update, WVD wurde zu CEO 500 umgemünzt. Wir haben eigentlich den, ich will nicht sagen, den Kern zum Markenkern gemacht, sondern was mir wichtig war, auch da in der Veränderung, wo kriegen wir eigentlich die tollen Geschichten mit einem guten Macher-Narrativ nach vorne und vor allem auch Menschen ans Licht, die gerade wirklich versuchen zu gestalten. Und dementsprechend haben wir uns auf CEOs fokussiert, weil wir da auch sehr, sehr stark natürlich schon jeher im Austausch waren. Auf der anderen Seite auf die fokussiert, die nicht nur die Rolle haben, sondern wirklich auch machen, handeln und auch ein gutes Storytelling mit sich bringen. Da sammeln wir natürlich ganz viel Wissen, ja, in diesem Podcast, was wir auch dann wiederum auf die Bühne transferieren. Und dann haben wir den dritten Arm, das ist Futurizer. Und Futurizer, da sind am Ende alle, ich nenne sie mal, Business and Investor Relations Aktivitäten involviert. Das sind sowohl meine Aufsichts- und beiratsnahen Mandate drin von Plan International, Euro-FH und auch von einigen Scale-Ups, die ich unterstütze, im Markt besser Fuß zu fassen und sich mit Zukunft auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite, wo wir ein eigenes Fast-Forward-Programm haben und ein Growth-as-a-Service-Angebot, wo wir Unternehmen helfen, schnellere Lösungen zu finden und wo wir Startups unterstützen in der Industrie, wo wir hauptsächlich zu Hause sind, den schnelleren, besseren, ja, Connect hinzubekommen, um natürlich Wachstum zu ermöglichen. Und das sind so eigentlich die drei Themen, die sich natürlich alle miteinander gegenseitig befeuern. Und das ist auch genau das Ziel, warum sie auch so gut gehen. Das Wissen aus dem Podcast geht auf die Bühne. Die Verbindungen, die auf Bühne und Podcast entstehen, werden genutzt natürlich auch für Futurizer, um das bessere Matching hinzubekommen. Und eigentlich sind daher die drei Themen da und das Team ist ja im Podcast sehr stark, weil natürlich der weitaus aufwendiger ist als andere Sachen, wenn es um Aufbereitung geht, Post-Production geht, auch das Ganze umsetzen. Bei Futurizer geht es eher darum, das richtige Team, auch wenn wir Boutique-Beratung machen, wenn wir zum Beispiel KI-Themen haben, dann holen wir immer strategische Partnerorganisationen mit dazu, wo wir wissen, mit denen können wir das machen, da halten wir das sozusagen, das Wissen nicht vor, das holen wir dann für das Projekt akut mit rein.
Ah, okay. Und sag bitte nochmal kurz was zur Community, die auf deiner Webseite ja auch dargestellt ist.
Community ist am Ende, ich versuche viele in dieses Thema Zukunft näher an die Informationen ranzuholen, also die einfach, dass sie mitbekommen, über welche Themen denken wir gerade nach, ja, welche Studien halten wir gerade für interessant, welche Bücher empfehlen wir gerade, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln, was für spannende aktuelle Themen nehmen wir gerade wahr, wo wir versuchen, sie auf Community-Events dazu zu holen, die wir unterschiedliche machen im Jahr, so 5, 6 Stück. Natürlich nutzen wir da natürlich auch die Möglichkeiten, die wir haben, wo wir mal jemanden einladen können zu bestimmten Veranstaltungen, aber natürlich auch zur Wissensvermittlung, wer gerade, ob jetzt neu im Podcast war oder auch letztendlich, wo wir gerade spannende Themenfelder sehen oder wie wir zum Beispiel sowas sehen, wie wenn Nvidia auf der CES steht und Mercedes die Software umsonst anbietet. Auf der anderen Seite eigentlich ein wahnsinnig großes Modul darstellt, was eigentlich so ein System-Login abbildet. Und sowas bringen wir natürlich auch ein Stück weit mit in die Community, um eigentlich Wissen aufzubauen, frühzeitig sich mit Zukunft auseinanderzusetzen und vielleicht auch den einen oder anderen Impuls aufzugreifen, den es auch gilt, in der eigenen Organisation umzusetzen.
Na cool. Dann lass uns noch mal ein bisschen in die Inhalte gehen. Ne? Also wenn man die Gelegenheit hat, mit einem Futuristen zu sprechen, Business-Futuristen, was sind so die Themen, die dich gerade beschäftigen? KI hast du schon gesagt, beschäftigt uns alle natürlich, die in der Business-Welt unterwegs sind. Mhm. Transformation und natürlich das ganze Thema Innovation, das sind die Themen, die man auf deiner Webseite sehr stark und prominent findet. Jetzt sprechen wir Anfang 2026. Was sind so die großen Themen, mit denen du dich gerade auseinandersetzt und was glaubst du, wird so die Diskussion in diesem Jahr rund um diese Themenfelder prägen?
Ich glaube, am Ende haben wir sehr viele, sehr unterschiedliche Themenfelder. Wenn man mich jetzt als Business-Futurist fragt, dann ist es natürlich das eine, was wichtig ist. Und damit setze ich mich natürlich sehr, sehr stark auseinander. Was ist wirklich relevant für dich als Organisation? Also was halt Unternehmen sehr stark verstehen müssen ist, und da ist die Blaupause gar nicht mal so groß, wie man glaubt, sondern was ist wirklich für mich als Organisation, für mein Geschäftsmodell, das ja meistens auf der Säule Produkt, Service, Custom Engagement und Ways of Work sich irgendwie abbildet. Was ist dafür relevant? Was ist am Ende für meinen Markt relevant? Wie verändert sich der? Also wie sieht Markttransformation aus? Und das Gleiche gilt halt zu überlegen, okay, wie muss ich mich in diesem Setting anpassen, um eigentlich überhaupt das, was ich habe, irgendwie abzusichern und damit klarzukommen? Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, welche Potenziale habe ich? Ja, wo kann ich mit meiner Organisation eigentlich hingehen in meinem Markt oder auch in neue Märkte? Und was ich versuche ist, und das ist eigentlich, was ich glaube, was dieses Jahr extrem entscheiden wird, wir sind in einem Jahr angekommen, wo meiner Meinung nach Hard Change, ja, das große Thema ist. Also es geht nicht mehr darum, ja, wir müssen uns irgendwie mit bestimmten Themen noch weiter auseinandersetzen, sondern wir müssen Wandel sehr, sehr schnell jetzt in Organisationen voranführen. Dementsprechend müssen Entscheidungen getroffen werden. Und es sind eigentlich vier große Fragen, die meiner Meinung nach dieses Jahr und auch die nächsten 2, 3 Jahre maximal prägen werden. Und die eine Frage ist, die sich jede Organisation, jedes Team, jede Einheit fragen muss, ist, was gilt es zu bewahren? Also worauf setzen wir heute und auch morgen? Also was ist wirklich wichtig für uns? Was gilt es zu verändern? Also wo müssen wir uns als Person, als Team verändern in Fachwissen oder aber auch letztendlich innerhalb der ganzen Organisation, wenn es darum geht, das Geschäftsmodell zu entwickeln? Wo müssen wir Dinge hinzufügen? Also was brauchen wir neu? Ja, nennen wir Beispiel Bosch, die jetzt mit Neura Robotics zusammengehen, um eigentlich Verbrenner hinsichtlich Robotik ein Stück weit ein neues Geschäftsmodell aufzugleisen. Und die vierte Frage ist, was muss ich loslassen? Also was ist einfach nicht mehr zukunftsfähig und ich muss mich wirklich zu einem Zeitpunkt von diesen Menschen, von diesen Organisationselementen oder von einer ganzen Organisation trennen, was zum Beispiel auch Martin Kind gerade getan hat, wo wir sehen, dass es am Ende die richtigste und auch smarteste Entscheidung, die er mit seinem Sohn Alexander zusammen getroffen hat, war, zu diesem Zeitpunkt eigentlich Kind Hörgeräte zu verkaufen. Und das ist einfach spannend, diese vier Fragestellungen zu beantworten. Und dafür braucht man Wissen und bestimmte Fähigkeit, um das zu tun, weil das sind keine einfachen Entscheidungen, die es da gilt zu treffen. Und dementsprechend wird das meiner Meinung nach dieses Jahr eine sehr, sehr große Aufgabe sein, weil am Ende steht die große Klammer Zeit und Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Organisationen auf dem Spiel. Und der eine hat mehr Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, und ein anderer muss das doch sehr, sehr schnell tun. Denn ja, der Wettbewerb schläft auch nicht.
Wie ist dann eure Herangehensweise? Also ich sag mal, diese vier Fragen kann ja sozusagen der Einstieg in ein Beratungsframework sein, möglicherweise bei euch, I don't know, musst du den Zuhörenden hier gleich vielleicht nochmal erläutern. Und das ist natürlich wirklich subjektiv total unterschiedlich. Also ich bin ja ganz stark in der HR-Bubble unterwegs, ja. Und selber da ja auch mit einem eigenen Geschäft unterwegs, wo sich halt auch durch KI fundamental viel verändert. Ne? HR, viele Tätigkeiten, die, wenn man so drauf schaut, repetitiv administrativ sind, in großen Bereichen. Mhm. Das wird wahrscheinlich oder wird gerade alles durch KI mehr oder weniger abgelöst. Die Frage ist eigentlich, wie schnell das geht. Und wir haben dann natürlich Berufsbilder oder Rollenprofile, die sich verändern. Meine große Frage ist natürlich dann immer, rein rechnerisch muss man sich vielleicht gar nicht so viele Sorgen immer machen, weil auch neue Berufsbilder und Rollen entstehen. Nur ist es ja leider selten so, dass die Menschen, die vorher mit administrativen Aufgaben sehr glücklich waren, dann auf einmal mit komplexen Entscheidungssituationen und hybriden Führungssituationen Mensch und Maschine auch umgehen können. Also das ist, und wenn man das jetzt größer denkt, dann kommst du eigentlich auf ein gesellschaftsrelevantes Themenfeld, ne? Also Wirtschaftsstandort Deutschland, du kannst ja auch die Fragen mal auf das ganze Land beziehen. Wie ist Absolut. Da dein Blick so drauf? Bist du da optimistisch? Ich bin heute darüber gestolpert, das fand ich eigentlich ganz cool, da hat jemand gesagt, wir motzen immer nur rum, aber man könnte ja auch mal die Kleinigkeiten sich anschauen. Und ja, es ist nur 0,2% Wirtschaftswachstum, aber immer noch ist Wirtschaftswachstum da in einer sehr schwierigen Zeit. Wie schaust du insgesamt auf solche Diskussionen? Bist du da eher jemand, der eher sehr kritisch unterwegs ist oder jemand, der denkt, naja, bei aller Kritik, ich bin Optimist und zuversichtlich.
Absolut bin ich der Typ Glas halb voll. Und ich werde ja auch am Ende in Organisationen reingeholt, egal ob das Bühne oder Beratung ist, um das Potenzial auszuschöpfen von halb voll zu voll. Also wo ist wirklich Wachstum möglich? Da geht es weniger um Effizienzgestaltung, sondern eher um Augmentierung im Sinne von Neudenken oder halt um Dazuholen. Wie nehme ich das wahr? Natürlich sehe ich, wir haben extrem viele Probleme. Man kann auch sie nicht wegreden. Ja, das sind bürokratische Themen, das sind Themen, wenn es um Mindset und Mut geht und so weiter. Auf der anderen Seite, ich habe sehr, sehr viel natürlich mit diesen Menschen, mit diesen auch CEOs und Organisationen zu tun, die machen. Und das ist ja auch genau mein Antritt zu sagen, schaut mehr dahin, was gut ist, was andere machen, lernt von denen, lernt von Entscheidungslogiken unterschiedlichen Industrien, damit auch ihr vorankommt und nicht irgendwie in eurem, ich sag mal, täglichen Doing so ein bisschen, einfach irgendwie weiterladen untergeht, weil der Pessimismus im Land ist natürlich relativ hoch, nachvollziehbar bei den Themen, die wir auch haben. Wirtschaftlich gesehen, glaube ich, Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ganz, ganz viele machen auch. Ich habe natürlich sehr, sehr viel mit Weltmarktführern, Hidden Champions und so weiter zu tun, die in sich eigentlich meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt sind, weil sie natürlich einige Probleme nicht haben. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, demografische Elemente, ja, die können sich natürlich dann auch im Ausland bedienen. Das Gleiche ist, wenn es um Kompetenzprofile gibt, ja, man kann das dann auch im Ausland wieder ein Stück weit ausmerzen. Natürlich auch die geopolitische Situation, wenn ich in mehreren Ländern aktiv bin, kann ich ein Stück weit die Balance halten, als wenn ich halt genau nur einen Heimatmarkt habe und wenn da halt es brennt, dann brennt es halt. Was ein Stück weit ich aber sehe und mal so ein bisschen sag mal, okay, wo ist ja eigentlich die Erkenntnis aus all dem, wenn ich sage, was eint eigentlich momentan alle, wenn man sozusagen auf eine Perspektive drauf guckt, dann muss man sagen, dass das Tempo, das am Markt passiert, die Organisation schlägt. Und das ist nicht so einfach zu verarbeiten, weil natürlich so viel passiert und die Frage ist, wie bleibe ich überhaupt innerhalb der Geschwindigkeit, die da draußen passiert, mit meiner Organisation irgendwie wettbewerbsfähig. Das ist für viele schwierig. Da ist KI nur ein einziges Beispiel, ja. Das nächste ist natürlich, dass wir schon merken, auch in Deutschland, dass Fähigkeiten zum Engpass werden. Also die Leute, die wirklich das Wissen haben und die Kompetenz mit sich bringen, um ein neues Geschäftsmodell überhaupt zu verstehen, ja. Ein Plattformmodell als Beispiel, ein As-a-Service-Modell irgendwie auch sauber, ja, zu exekuten, ja, in meiner Organisation. Das ist ein riesengroßer Engpass, was alle irgendwie haben, um natürlich. Wir haben eine große Umsetzungslücke. Ja, es gibt ganz viele Ideen, es gibt ganz viele Lösungsansätze, aber es gibt wenige, die wirklich ins Tun kommen, die tatsächlich dann, ja, ihre Organisation ins Machen bewegen. Und das sind halt einfach drei Themen, die extrem groß gerade da sind. Und natürlich, was du auch vorhin gesagt hast, wir haben viele Themen, nehmen wir jetzt Technologie und künstliche Intelligenz. Meiner Meinung nach können wir eigentlich heute gar nicht genug automatisieren, wenn man wirklich die demografische Entwicklung versus sozusagen den Werterhalt einer Organisation irgendwie in Relation zueinander stellen. Da haben wir eher ein Problem, dass wir mit dem einen viel zu langsam sind und da ist es eigentlich eher wichtig, eigentlich heute keinen einzigen irgendwie vor die Tür zu setzen, wenn ich es mir erlauben kann, weil ich brauche diesen Menschen, um Wissen, um Tätigkeiten umzusetzen, weil der Automatisierungsgrad noch gar nicht so hoch ist in den meisten Organisationen. Aber der Adalas ist natürlich dann auf der anderen Seite extrem wichtig, gerade um überhaupt den EBITDA zu retten. Das merkt man natürlich auch. Ich muss Geschäftsmodelle ändern und genau das, was du gesagt hast, die Auseinandersetzung von wie viele Menschen, die ich vielleicht gestern noch für den Verbrennermotor gebraucht habe, wie kann ich die eigentlich in meiner Organisation halten? Und wenn ich sie nicht halten kann, ich muss natürlich die größten Kosten, die ich in meiner Organisation habe, und das sind halt meistens Personalkosten, ja, natürlich dementsprechend auch irgendwie sauber halten, um allen anderen auch noch einen Arbeitsplatz zu geben. Also es ist keine einfache Zeit, deswegen meine ich vorhin, dieses Jahr wird, und das werden noch viele dieser Entscheidungen kommen, von Hard Change geprägt sein. Weil wir es uns nicht mehr erlauben können, zu lange zu warten, diese Entscheidungen zu treffen, weil wir ansonsten riskieren, die komplette wirtschaftliche Existenz unserer Organisation in Frage zu stellen.
Naja, ich finde das interessant. Also das, was du sagst, das kann man tatsächlich auch eine Ebene größer sehen. Wenn wir über Produktivität reden, also Deutschland, glaube ich, hat schon ein Produktivitätsproblem und eigentlich müssen wir dankbar sein für Technologie und auch für Menschen. Also wir werden beides brauchen, um halt das, was durch den demografischen Wandel jetzt wegschwemmt die nächsten Jahre, irgendwie sicher in die Zukunft zu bewegen. Das ist natürlich das Stichwort, was da super zu passt, ist Ambidextrie. Du musst halt die Dinge gleichzeitig machen und teilweise widersprechen sich die Dinge auf den ersten Blick so, ja. Da könnten wir irgendwann mal eine zweite Folge aufnehmen, weil wir leider schon ans Ende unseres kleinen Talks hier kommen. Wir konnten gerade die Themen nur anreißen. Letzte Frage von mir. Saatkorn hat diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und mich interessiert eigentlich, was hat dich, Sven, in letzter Zeit inspiriert?
Was mich natürlich inspiriert ist, ich habe sehr, sehr viel mit dem Thema natürlich Merchant Acquisition zu tun, also mit M&A-Aktivitäten und mich inspiriert, dass sehr, sehr viele Organisationen sich jetzt damit beschäftigen, mit wem muss ich eigentlich Zukunft gemeinsam denken? Ich habe vorhin das Beispiel Bosch Neurorobotics gesagt. Es gibt zig Beispiele in dem Bereich, wo ich mich natürlich freue, ja, und dass ich auch inspiriert davon bin, okay, man versteht, dass radikale Veränderung eine neue radikale Art der Zusammenarbeit benötigt. Und da sehe ich das. Und das freut mich natürlich. Ansonsten, mich freut natürlich, auf einer Seite sind Krisenzeiten immer Gründerzeiten. Das merkt man auch, wenn man jetzt die Gründungen sieht bei den Startups. Das inspiriert mich auch, dass die Leute sehen, okay, in einer Welt, in der ich gerade unterwegs bin, ist vielleicht doch eine Gründung, ja, ein für mich kommender oder auch vielleicht interessanter Heimathafen. Mich inspiriert, dass wir auch einige Dinge jetzt vernünftig hinkriegen, auch mit diesen Startup Factories. Hatte da vor kurzem jetzt auch ein, zwei Gespräche mit den zwei der kommenden 10 Standorte, wo ich auch sehe, Dinge gehen in die richtige Richtung. Da merke ich schon, die Wirtschaft macht was, sie verlässt sich dann doch nicht so stark dann, okay, auf nur politische Entscheidungen. Das finde ich natürlich erfreulich, weil es meiner Meinung nach sonst auch zu lange dauert und wir brauchen diese Geschwindigkeit. Also da gibt es schon viele Dinge im Großen und im Kleinen, wo ich sage, da finde ich Inspiration und auch Hoffnung, beides.
Du, ich danke dir erstmal für diese positiven Worte, die nochmal unterstreichen, was du eben gesagt hast. Du bist jemand, der ganz klar sagt, das Glas ist halb voll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ein spannendes, erfolgreiches Jahr 2026 und bin mir sicher, dass wir uns irgendwann mal wieder sprechen werden hier.
Ich danke dir.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.